Hey Diggis, so geht Lernen heute. Der Wissenspodcast mit Viola Patricia Herrmann und Gerd Mengel.
Neue Folge heute mit einem bundespolitischen Gast, mit einer Publizistin, einer Denkerin. Darüber werden wir uns gleich unterhalten. Warum haben wir das? Weil wir die Europa- und Kommunalwahlen vor uns haben. In Mecklenburg-Vorpommern noch Kommunalwahlen, aber bundesweit oder europaweit die Europawahlen. Und darüber wollen wir uns austauschen. Ist das ein Thema bei euch auch zu Hause, Viola?
Hallo erstmal. Hallo Gerd. Ja, absolut. Also der 9. Juni mit der Europawahl vor allen Dingen steht vor der Tür. Und natürlich ist das bei uns auch ein Thema. Meine Tochter ist 18, mein Sohn 16. Der hat ja jetzt auch überraschenderweise einen Wahlzettel bekommen. Denn bei der Europawahl darf man auch schon im Alter von 16 Jahren wählen. Und nun geht die Diskussion hin und her. Dann wird natürlich gefragt, Mama, Papa, wen wählt ihr? Das kommuniziere ich dann so in Ansätzen, möchte sie aber auch nicht zu sehr beeinflussen, ehrlich gesagt. Weil ich finde, das ist auch ganz wichtig, ihnen da ihr eigenes politisches Spektrum zu eröffnen. Und ich sage ihnen, sie müssen sich informieren, sie sollen sich die Seiten der einzelnen Parteien anschauen und dann ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und was natürlich auch spannend ist, ist der Wahl-O-Mat, Gerd. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal Berührungspunkte mit hattet. Da kann man auch so einiges Interessantes miterleben.
Meine Kinder sind jetzt ja schon alle volljährig. Und bei uns ist es so, also eigentlich schon immer, wir haben alle Wahl-O-Mat gemacht zur gleichen Zeit und haben dann unsere Ergebnisse geteilt miteinander. Und dann ging eine politische Debatte los. Da kamen ja auch zum Teil sehr interessante Ergebnisse raus. Bestimmte Parteien kannte ich gar nicht. Dass man sich dann darüber auseinandersetzt, was sind die Inhalte, nochmal stärker darauf eingeht. Und wir haben dann wirklich auch Themen diskutiert. Ja. Also war ein bisschen, also wer sich noch an die Lindenstraße erinnert.
Oh ja, ich schon.
Das war so ein bisschen Lindenstraßenmäßig, obwohl das war ja immer sehr, da gab es ja immer eine Leitlinie, wie zu diskutieren war. Also wir haben wirklich volle Brandbreite der demokratischen Parteien, Gott sei Dank nichts, was außer dieser Reichweite steht, haben wir diskutiert und haben uns richtig auseinandergesetzt. Aber auf einem guten Niveau, da gab es auch, klar, geht es dann auch mal gegen mich oder ich hinterfrage mal was bei den Jugendlichen. Aber grundsätzlich haben wir, und das war es uns eben auch wichtig gewesen, dass wir das vorleben als Eltern, dass man sich für so etwas einsetzt. Obwohl ich jetzt auch schon ein bisschen faul geworden bin, das gebe ich zu, ich habe dies ja das erste Mal Briefwahl beantragt.
Oh, warum?
Bequemlichkeit. Ja, das ist für viele wichtig. Haben wir mit den Kindern früher auch wirklich so gemacht, da hingegangen. Das war aufregend, war ein Erlebnis. Ja. Aber diesmal habe ich das erste Mal Briefwahl beantragt. Aber ist ja auch eine Möglichkeit.
Ich wollte gerade sagen, weißt du, das ist ja letztlich komplett egal. Hauptsache, man übt sein Wahlrecht aus. Wie und vor allen Dingen, wo das passiert, ist ja absolut zweitrangig. Von daher finde ich total gut, dass du das sagst und auch fand ich sehr interessant, denn meine Tochter ist genau an diesem 9. Juni auf einem Festival und dann hat sie tatsächlich für sich auch eine Briefwahl beantragt und das fand ich toll, weil ich sag mal ganz ehrlich, mit 18 Jahren ist sie sonst noch nicht so exzellent im Planen, um es mal so deutlich zu sagen, 14 Tage, 3 Wochen im Voraus, aber da war ihr das so wichtig, dass sie gesagt hat, nein, ich möchte das machen, ich beantrage die Briefwahl und siehe da, die Unterlagen sind schon gekommen. Also Demokratiebildung at its best, würde ich sagen.
Ja, obwohl ich habe natürlich die Chance, zumindest nochmal raufzugucken, was die Wahl betrifft, aber es ist nicht mein Wahlbezirk. Wir sind als Schule wieder Wahl.
Ach so, ja.
Also, Wahllokal, so ist es richtig.
Genau, wir gehen auch in die Grundschule von meinen kleinen Zwillingen.
Wir müssen in der Schule natürlich für Demokratie einstehen und wir haben, ja, ich stehe auf, liegt ja noch vor uns am 6.6. Wir haben in der letzten Kurz- und Gut-Folge hatte ich ja das kurze Interview gemacht. Da war ich mal Gast, jetzt sozusagen in unserem eigenen Podcast mit Andrea Preusker von der Robert-Bosch-Stiftung, die Ich steh auf verantwortlich ist.
Und wer das noch nicht gehört hat, der sollte jetzt wirklich mal in die Kurz- und Gut-Folge von letztem Dienstag nochmal reinklicken, denn die ist super. Und Gerd hat ein ganz tolles Interview geführt, kurz und knackig, 8 Minuten und wirklich sehr hörenswert. Und das Wichtige daran, die Aktion ist ja immer noch gültig.
Ihr könnt euch noch einwählen. Wir packen das auch nochmal in die Shownotes für euch. Und wer sich jetzt direkt nach dem Podcast entscheidet, wir machen als Schule noch mit, wir haben eine Aktion, wir zeigen Gesicht für Demokratie, der kann das jetzt direkt tun.
Direkt tun, am 6. Juni ist dann die große bundesweite Aktion, aber damit hört es ja natürlich nicht auf, denn Demokratiebildung ist nicht etwas, was an einem Tag mal gemacht wird und danach nicht mehr relevant ist, sondern es zieht sich ja durch und soll die Schulen auch weiterhin begleiten. Und Demokratie ist natürlich ein großer Fokus von uns heute, genauso wie die Europawahlen. Wir haben passende Digis dazu, ganz tolle, interessante, sowohl für den Unterricht als auch zum Selbstlernen. Und unseren Gast, den wir uns heute eingeladen haben, das können wir ja natürlich jetzt verraten, das ist die Dr. Christina Schröder. Und wir freuen uns sehr auf Sie, denn ihr wisst sicher, dass sie eine langjährige politische Karriere hinter sich hat. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie Sie so Ihren Blick auf Wahlen, Demokratie, Grundgesetz und natürlich auch Europa mit uns teilen wird.
Sie kennen den Blick vom Spielfeld, aber auch jetzt stärker vom Spielfeldrand als Kommentatorin. Jetzt lass uns mit der Folge starten.
Hey Diggis, so geht Lernen mit
Dr. Christina Schröder. Christina Schröder ist eine deutsche Politikerin, Unternehmensberaterin, Publizistin und Kolumnistin. Sie war von 2002 bis 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages und von 2009 bis 2013 Bundesfamilienministerin. Nach ihrer politischen Karriere gründete sie eine Beratungsfirma und unterstützt Unternehmen in den Bereichen Human Resources, Kommunikation, Reputation und Corporate Affairs. Sie ist auch stellvertretende Leiterin der Denkfabrik R21 für neue bürgerliche Politik. Als Publizistin schreibt sie zu gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Themen und als Speakerin tritt sie bei ausgewählten Veranstaltungen europaweit auf. Herzlich willkommen, Frau Schröder. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für unseren Podcast nehmen.
Hallo, freue mich, dass ich hier bin.
Wir feiern ja alle Geburtstag gerade, denn wir begehen 75 Jahre Grundgesetz, also die Basis für unser Gemeinwohl, für unsere Gesellschaft. Was sind für Sie denn die zentralen Aussagen des Grundgesetzes?
Das ist aber eine große Frage.
Also, vielleicht gehe ich mal auf die Metaebene. Ich glaube, die eine entscheidende Konsequenz, die Väter und Mütter des Grundgesetzes aus dem Nationalsozialismus gezogen haben, ist, dass es Grundrechte geben muss, die in ihrem Kerngehalt unantastbar sein müssen. Natürlich darf man die Grundrechte auch einschränken, wenn andere Grundrechte berührt sind, aber es gibt eben eine Kernidee, und die darf nicht angetastet werden. Und das halte ich für einen ganz wesentlichen Punkt. Hab das durchaus auch, ich war ja lange Zeit Innenpolitikerin, immer wieder auch erlebt. Wenn man so eine gestandene CDU-Innenpolitikerin ist, dann kann man sich so manches vorstellen, was man im Kampf gegen den Terrorismus gerne hätte. Und dann haben wir schon auch erlebt, dass das Bundesverfassungsgericht uns Instrumente, die wir für nötig hielten, im Kampf gegen den internationalen Terrorismus wieder aus der Hand geschlagen hat. Denn wenn man Grundrechte einschränken will, sind die Hürden eben verdammt hoch. Geeignet, erforderlich, angemessen. Und ich muss gestehen, dass ich während der Pandemie da ein paar Mal ein Fragezeichen gemacht habe, ob da die Hürden noch ähnlich hoch waren. Aber grundsätzlich würde ich sagen, hat das Grundgesetz da genau den richtigen Punkt gesetzt, der uns ja jetzt auch durch 75 Jahre Bundesrepublik Deutschland gut getragen hat.
Sie haben schon gerade Ihre Arbeit als Innenpolitikerin angesprochen, aber natürlich waren Sie ja auch als Familienministerin tätig ab 2009 und ich habe das so sehr aktiv begleitet. Wir sind in etwa der gleiche Jahrgang. Ich war damals 33 Jahre alt und gerade zum zweiten Mal Mutter geworden. Sie waren 32 Jahre alt und ich erinnere mich noch sehr gut an die Reaktionen rund um Ihre Wahl aus meiner Perspektive. Da gab es viel Erstaunen über Ihr junges Alter, auch über Ihr Geschlecht und Ihnen ist teilweise auch offenes Misstrauen entgegengeschlagen. Ich hatte das Gefühl, dass Ihnen damals mit viel Skepsis begegnet wurde und hätte mir persönlich nie zugetraut, so eine Position zu übernehmen, denn Sie standen ja da schon auch sehr, ja, unter Feuer oftmals. Wie haben Sie denn selber Ihre Zeit als Bundesfamilienministerin erlebt?
Na, also unter Feuer stand ich mit Sicherheit, liegt aber auch daran, dass ich selbst gern die weltanschauliche Auseinandersetzung suche. Also ich bin in die Politik gegangen, weil ich bestimmte Werte habe, für die ich brenne. Und wenn ich mich mit meiner besten Freundin, die bei den Grünen ist, wenn ich mit der diskutiere, da kommt halt irgendwann der Punkt und ich sage Freiheit und sie sagt Gleichheit. Und dann sieht man halt, dass unterschiedliche Wertkonzepte durchaus, dass es da auch kein objektives richtig oder falsch gibt, sondern genau darum ringen wir in der Politik. Und solche Auseinandersetzungen habe ich durchaus auch als Bundesfamilienministerin und auch gerade als Bundesfrauenministerin gesucht. Ich finde zum Beispiel, eine Frauenministerin muss ganz klar machen, verfolgt sie das Konzept der Gleichstellung der Geschlechter oder der Gleichberechtigung? Ich würde sagen, beides kann man frauenpolitisch argumentieren, aber man sollte schon sagen, wofür man steht, allein um quasi, damit der Wähler weiß, woran er ist. Und das habe ich durchaus getan. Und deswegen ging es da teilweise hoch her. Aber das fand ich völlig in Ordnung. Und dann kam in der Tat noch hinzu, dass ich während meiner Amtszeit die erste Bundesministerin war, die in der Amtszeit Mutter geworden ist. Das war insofern etwas, hatte das eine bizarre Komponente, weil es dann eine unglaubliche Sehnsucht, insbesondere in der deutschen Medienlandschaft, gab, das, was ich jetzt privat als Mutter mache, quasi zu interpretieren, dass dies jetzt meine Empfehlung an alle Familien in Deutschland sei. War aber meine Situation sicherlich kaum vergleichbar. Ich hatte ja zum Beispiel kein Recht auf Elternzeit. Minister und Abgeordnete sind die einzige Berufsgruppe in Deutschland, die kein Recht auf Elternzeit haben. Das heißt, ich musste irgendwie 8 Wochen nach der Geburt eine Lösung finden. Als ich da beispielsweise nur mal einen Nebensatz erwähnt habe, dass ich auch mal schauen würde, ob es mal möglich ist, in sitzungsfreien Wochen die Kleine auch mal mit ins Büro zu nehmen, ging dann gleich ein Shitstorm los, ob ich mir denn einbilde, dass die Kassiererin bei Edeka das auch machen kann. Also es war egal, wie man es gemacht hat. Man hat sich quasi in die Nesseln gesetzt, woraus ich dann die Konsequenz gezogen habe, politisch ganz klar zu sagen, mir geht es gerade nicht darum, ein Leitbild vorzugeben. Ich will, dass die Familien so leben können, wie sie leben wollen, und dazu will ich beitragen. Und ich habe aber auch mein Privatleben sehr stark geschützt. Also wir haben versucht, so gut wie gar nichts rauszulassen.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Da muss ja auch eine strikte Trennung geben, denn das eine ist das Private und das andere ist die öffentliche Christina Schröder, die auftritt. Haben Sie das Gefühl, dass sich da in den letzten 10 Jahren auch in der Politik einiges geändert hat? Weil ich glaube, ich kenne doch schon einige Abgeordnete, die ihre Kinder mal mitnehmen können. Man sieht immer mal wieder Fotos im Sitzungssaal. Ich glaube, es gibt auch einen Kindergarten im Bundestag. Hat sich da viel getan in den letzten 10 Jahren?
Also in der Tat, ich habe da ja selbst auch eine Initiative mit Kollegen aus den anderen Fraktionen gegründet, Eltern in der Politik. Während, sagen wir mal, in den 80er, 90er, auch frühen 1000er Jahren, es quasi nun noch eine absolute Ausnahme war, dass eine weibliche Abgeordnete während der Amtszeit Mutter wurde. Und das gab es vielleicht 1, 2 Fälle pro Legislaturperiode, haben wir inzwischen 20, 30 Abgeordnete, die als Bundestagsabgeordnete Mutter werden. Also da, das hat sich sehr viel mehr normalisiert, was schlicht damit zu tun hat. Es sind mehr Frauen und es sind mehr Jüngere im Parlament und da bekommt man dann mal Kinder.
Zum Glück. Und sagen Sie, Sie haben jetzt schon davon gesprochen, wie Sie das ein bisschen gehandelt haben mit Ihrer neugeborenen Tochter, aber auch allgemein als Mutter in der Situation. Wie haben Sie denn das empfunden, die politische Verantwortung, die Sie da getragen haben? Also wie muss ich mir einen Arbeitsalltag vorstellen, von außen betrachtet, als Familienministerin? Wie handelt man das ohnehin in der Kombination mit Familie oder auch allein in Verbindung mit dem Privatleben, was man auch noch führen will? Wie ist so ein Arbeitstag gestaltet? Gibt es dann Ablauf, der regelmäßig wiederkommt, oder war das doch sehr abwechslungsreich?
Ja, das ist, kann man so eigentlich nicht beantworten. Sie müssen ja sehen, man steckt ja in ganz verschiedenen Rollen drin. Man ist Ministerin, führt ein Haus, da sind Gesetzgebungsprozesse, die müssen funktionieren. Dann sind Sie mittendrin in der politischen Auseinandersetzung. Da toben bei mir einige Kulturkämpfe ums Betreuungsgeld, um die Frauenquote. Wenn dann der Spiegel eine neue Schlagzeile hat, müssen Sie innerhalb von wenigen Stunden reagieren. Gleichzeitig sind sie aber auch zumindest mal in ganz Deutschland, teilweise auch international unterwegs, auch wenn ich versucht habe, das stark zu reduzieren. Sie haben einen Wahlkreis, mein Wahlkreis war Wiesbaden, der meines Mannes war Pinneberg bei Hamburg, der betreut werden musste. Und dann haben sie natürlich auch noch, müssen sie auch medial irgendwie stattfinden, sie gehen in Talkshows. All das müssen sie irgendwie zusammenbringen. Andererseits gehört es dann aber auch zum Leben dazu, Sie können das gar nicht alles zusammenbringen. Also irgendwo müssen sich dann noch entscheiden. Und gerade im ersten Jahr nach der Geburt habe ich viele Talkshows abgesagt, weil ich immer gesagt habe, sorry, ich stille, ich na, 4-5 Mal jede Nacht, da kann ich auch noch bis um 23 Uhr in einer Talkshow sitzen. Irgendeinen Tod müssen sie sterben, finde aber, mein Gott, so ist das Leben. Dafür hatte ich dann vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit mit der Kleinen. Andererseits habe ich ja auch nach den 4 Jahren gesagt, toll, dass ich es machen durfte, vielen Dank, aber so will ich nicht mein ganzes Familienleben verbringen. Und dann bin ich ja erstmal wieder einfache Abgeordnete geworden.
Aber kommen wir mal auf dieses Thema Gewaltenteilung nochmal zurück. Das haben Sie beschrieben, als es ums Grundgesetz ging, wie das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel Dinge eingeschränkt hat, die Sie vielleicht als Politikerin anders gesehen haben. Unsere Demokratie ist Angriffen ausgesetzt. Inwiefern schützt uns da auch diese Gewaltenteilung?
Nee, die schützt uns, weil sie eben mit den geteilten Rollen unterschiedliche Arten von Schutzmechanismen aufbaut, nicht? Und gerade deswegen ist es auch so wichtig, dass die Gewalten wirklich, dass jeder einzelne seine Rolle wahrnimmt. Es ist nicht die Aufgabe des Parlaments, Gesetzgebungsvorschläge der Regierung nachzuvollziehen, sondern es ist die Aufgabe des Parlaments, solche Vorschläge unter Umständen massiv zu ändern. Das Parlament kann auch sagen Nein und das Parlament kann auch eigene Initiativen einbringen. Und es ist wiederum nicht die Aufgabe der Gerichte, Politik inhaltlich zu bestimmen, sondern es ist die Aufgabe insbesondere des Verfassungsgerichts, darauf zu achten, dass der Rahmen der Verfassung, der gegeben wurde, dass der auch tatsächlich in der täglichen Gesetzgebung eingehalten wird. Und dann könnte man ja, manchmal wird ja gesagt, es gibt auch noch eine vierte Gewalt, auch wenn sie nicht in unserem Grundgesetz steht, die der Medien. Und da würde ich sagen, die Rolle der Medien ist es, einen möglichst breiten Debattenraum zu ermöglichen. Ich gehe da sehr weit. Ich würde mal sagen, alles, was unsere Meinungsfreiheit ist, alles, was nicht mit unseren Strafgesetzen kollidiert. Und dann finde ich, muss man das auch sehr weit, solche Positionen vertreten können. Man kann ja dann eine vehemente Widerrede geben. Aber die Tendenz in den letzten Jahren, dass quasi nur noch ein sehr enger Meinungskorridor als legitim betrachtet wird, halte ich für gerade auch für unsere Demokratie für hochgefährlich, weil ganz viele Menschen das Gefühl haben, dass mit dem, was ihnen wichtig ist, sie sich weiterhin zu Wort melden können, rein rechtlich das schon, aber dass sie dann eben sehr, es ist sehr, sehr harte gesellschaftliche und auch oft medial vermittelte Schließungsmechanismen gibt, dass jemand dann diffamiert wird, in seiner Person verächtlich gemacht wird. Und das muss man erstmal aushalten. Und deswegen halten halt viele Leute zumindest mal im halböffentlichen Bereich die Klappe. Und das halte ich nicht für gut. Ich würde mir wünschen, dass gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich wieder stärker jemand versteht, der die ganze Breite des Meinungskorridors darstellt. Und dann kann sich der Zuschauer selbst eine Meinung bilden.
Ganz interessant. Am Samstag gab es einen Podcast mit Micky Beisenherz und Peter Maffay. Und der hat sich ähnlich geäußert. Und der steht ja nun außer Frage. Der sagt, wir müssen mit den Leuten reden. Hört denen zu. Und der ist ja unterwegs. Der redet ja mit seinen Fans. Und weiß ich nicht, ich glaube, ein Künstler in Deutschland erreicht mehr Zuhörerinnen und Zuhörer als Peter Maffay. Ich bleibe mal dabei, weil es am Wochenende gab es dieses Sylt-Video. Ekelhaft, abscheulich. Und ich bleibe bei dem Thema Medien. Ich weiß, dass ich mich jetzt nicht gerade beliebt mache, aber ich habe unter dem Zeitartikel auf Insta, ich bin Zeitabonnent, ich darf das sagen. Für mich gibt es ja sogar immer eine Extrabeilage, Zeit im Osten, in einfacher Sprache. Und da stand von der Zeit selbst verfasst, mal sind es die Ostdeutschen, jetzt eben die Rich Kids auf Sylt, die rassistisch sind. Nur die Mitte der Gesellschaft schweigt. Von der Zeit, eines der Leitmedien, der hat mich sehr betroffen gemacht, da muss ich es wirklich so sagen. Und es hat mich in dem Moment sogar abgelenkt von dem Video, wo wir eigentlich alle sagen müssen, das können wir in unserer Gesellschaft nicht zulassen. Rassismus, egal wo, ob im Osterzgebirge oder auf Sylt oder in Franken, wo auch immer, den dürfen wir nicht zulassen. Aber eine Gruppe, und da fühle ich mich eingeschlossen, die Ostdeutsch wird auch marginalisiert und stigmatisiert. Und das erwarte ich eigentlich von einem Qualitätsjournalismus, dass er sich anders ausdrückt.
Damit meinen Sie die Behauptung, dass der Zeit, dass die Mitte der Gesellschaft schweige?
Ich meine vor allem damit, dass der in dem gleichen Artikel, wo ich gegen Rassismus bin und mich positioniere als Journalist, als Journalistin, als Medium, als die Zeit, im gleichen Artikel oder im gleichen Post dazu eine andere Gruppe ausgrenze und selber diese Gruppe marginalisiere, wenn ich von den Ostdeutschen spreche, die rassistisch sind. Natürlich verstehe ich den Appell und das machen wir als Schule ja auch, gegen Rassismus, gegen Ausgrenzung zu kämpfen. Bloß ich kann doch nicht eine Bevölkerungsgruppe demütigen mit solchen Äußerungen und zerstöre damit die Botschaft, die so wichtig ist. Und wir machen das an der Schule, wir machen Demokratie-Workshops, wir machen sogar ein Demokratiekonzert dieses Jahr. Wir werden das ganze Jahr unter das Thema Demokratie stellen und das macht auch die Mehrheitsgesellschaft so. Das negiert aber nicht, dass ich nicht anerkenne, dass es natürlich, dass wir da ein großes Problem haben und das darf man auch nicht wegreden.
Gerade weil das ja wahrscheinlich sehr gut ausgebildete und sehr wohlhabende junge Menschen sind, würde ich den moralischen Anspruch formulieren und sagen, bei denen ist es besonders beschämend. Die haben eigentlich, sollten sie als Bürger, als privilegierte Bürger unseres Landes ein besonderes Verantwortungsgefühl empfinden. Und da kann ich mir dann auch mit Alkohol nicht erklären, wie man sowas grünen kann. Denn in vino veritas, und wenn im Wein die Wahrheit liegt, dann ist das schon bitter. So, und trotzdem würde ich aber eines sagen, bei der Reaktion darauf nehme ich ganz klar doppelte Standards wahr. Also wenn linksradikale Studenten antisemitische Parolen krüllen, habe ich noch nicht erlebt, dass das die zweite Meldung in der Tagesschau ist, der Bundeskanzler, der Bundespräsident, die Bundesinnenministerin sich dazu äußern. Da erlebe ich, dass das sehr oft totgeschwiegen wird. Also es ist schon meines Erachtens ganz offenkundig so, die Empörung ist dann da, wenn der Täter ins Narrativ passt und wenn er nicht ins Narrativ passt, dann schweigt man lieber. Und ich glaube, das merken sehr viele Leute.
Ich erlebe da schon Berichterstattung, aber wir müssen eben dringend raus aus den Klischees. Und diese Falle dürfen wir nicht tappen und vor allem uns nicht zu stark polarisieren. Und das ist ja nicht mehr die Debatte.
Haben wir das ein bisschen auch verlernt, die Debatte? Und haben da deswegen den Rand offen gemacht?
Ja, ich würde schon sagen, wir neigen in den letzten Jahren unter einer zunehmenden auch Hysterisierung der Debatte. Es werden quasi Bekenntnisse eingefordert. Es wird moralisiert, es wird quasi ganz stark danach selektiert, auf welcher Seite steht man. Und um das wiederum rauszufinden, wird mit Kontaktschuldkategorien gearbeitet. Du hast mal mit denen gesprochen. Also darfst du dich nicht äußern. Und als älterer weißer Mann ist es sowieso schwer. Und da haben wir uns ganz stark an diese Kategorien gewöhnt. Und ich würde sagen, nein, diese Kategorien, die sind alle falsch. Die sind antiaufklärerisch. Es kommt nicht darauf an, wer etwas sagt, sondern was er sagt. Diese alte Errungenschaft der Aufklärung, die müssen wir wieder offensiv zurückholen und müssen sagen, was hier läuft, das hat antiaufklärerische Züge.
Obwohl ich schon glaube, dass wir da die Möglichkeiten schon haben und auch nicht ganz so auf den Zug aufschreiben ist, man darf nicht mehr alles sagen. Nichtsdestotrotz, Sie haben vorhin das Bild gesagt.
Und das sage ich ja nicht. Ich sage ja, rein rechtlich darf man es weitgehend weiterhin. Aber die Mechanismen der Sanktionierung, die können schon brutal sein.
Bleiben wir, Sie haben von Ihrer Freundin gesprochen, die bei den Grünen ist und mit der Debatte. Und das Thema junge Politikerinnen und Politiker. Und wir leben in einer sehr visuellen Zeit. Auch die Menschen sehr reduziert. Und das erlebe ich eben auch bei, wenn es um Ricarda Lang geht, worüber da gesprochen wird, da reicht das. Parteifreunde von Ihnen, die denn mal, das reicht denn schon mal, aus Bayern, liebe Grüße, Markus Söder, um dann Stimmung zu machen. Oder Memes über Philipp Amthor, genau die gleiche Kategorie, wo die eben auf ihr Jungsein reduziert werden, auf Äußerlichkeiten, werden junge Politikerinnen und Politiker besonders hinterfragt und wo endet die politische Debatte und wo beginnt das Zerrbild davon?
Also ich wurde, glaube ich, auch mal zusammen mit Philipp Rösler auf einem Sterncover mit Schnuller dargestellt. So nach dem Motto, die Jungen im Kabinett. Ich fand es ehrlich gesagt nicht so schlimm. Also natürlich, also ich finde, Medien dürfen auch über Spitzen karikieren, Dinge herausziehen. Da muss man auch in einem gewissen Maß mit leben. Und sind wir doch mal ehrlich, oft hat man ja deswegen auch Vorteile. Also genauso wie man als Frau, als junge Frau vielleicht erstmal nicht so für voll genommen wird, wird man auch als junge Frau bekommt man auch Chancen, die andere nicht so schnell bekommen und kann dann auch beweisen, ob man was kann. Dennoch würde ich schon sagen, vielleicht ist jetzt nochmal eine Nummer härter. Und bei Ricarda Lang, ich bin selbst ja bei Twitter oder bei X, wie es ja jetzt heißt, nehme ich auch wahr, da sind die persönlichen Angriffe sind schon brutal. Und das ist was anderes, wenn man sich jetzt darüber lustig macht, dass jemand jung ist. Ist es bei ihr, finde ich, auch wirklich nochmal was anderes. Also ich finde, eigentlich sollte unser Ziel sein, dass auch Ricarda Lang sich zum Thema Ernährungspolitik äußern kann, ohne dass irgendjemand eine dumme Bemerkung macht. Aber das sollte eigentlich schon die Maxime sein. Bei Anta sehe ich es ehrlich gesagt sogar eine Nummer anders, weil ich behaupte, der spielt auch selbst damit. Der inszeniert sich ja auch in einer gewissen Rolle. Und das finde ich sehr cool und sehr selbstbewusst von ihm. Ich glaube, der kann damit ganz gut leben.
Ich glaube auch.
Würden Sie denn insgesamt jungen Leuten empfehlen, Politiker oder Politikerin zu werden? Gerade auch bezogen auf das, was wir eben gerade gesprochen haben, die Angriffe, die heutzutage natürlich auch noch durch das Internet sehr verstärkt werden. Sie hatten es vorhin schon aus Ihrer Zeit angesprochen, man braucht ein dickes Fell, um das aushalten zu können. Welche Eigenschaften braucht man denn noch, um in diesem Beruf bestehen zu können?
Man muss wissen, für welche Werte man brennt. Also man muss quasi ein Homo Politicus sein, der bei bestimmten politischen Streitthemen ein Gefühl dafür hat, was ist quasi der Wertkonflikt, der hier zugrunde liegt. Wer das nicht hat, dann fällt es mir immer schwer, mich mit so jemandem politisch auszutauschen, weil dann wird schnell bei Wertfragen so getan, als seien es instrumentelle Fragen, und bei instrumentellen Fragen wird so getan, als seien es Wertfragen, und dann führt das alles nicht so richtig weiter. Also man muss quasi ein politisch denkender Mensch sein. Und dann muss man in der Lage sein, seine Position einigermaßen auf den Punkt zu bringen und möglichst auch noch andere Menschen in der Politik gewinnen zu können, die mit einem gemeinsam daran arbeiten, so etwas voranzubringen. Das, denke ich, sind schon mal, das ist quasi die Grundfunktionalität von Politik, die man beherrschen sollte. Und wenn Sie fragen, ob ich das jungen Menschen empfehlen würde, ja, unbedingt. Das ist großartig. Wenn Sie so ticken und sich dafür interessieren, gibt es nichts Tolleres, als zum Beispiel Abgeordnete zu sein, weil Sie wirklich die Chance haben, das, was Ihnen wichtig ist, auch umzusetzen. Und entgegen dem, was so gern behauptet wird, dass der einfache Hinterbänkler, sagen wir mal, in der ersten Legislaturperiode nicht viel erreichen kann, da kann ich wirklich widersprechen. Ich habe mir immer Themen gesucht, vielleicht auch fernab der ganz großen öffentlichen Wahrnehmungen. Und wenn Sie dann das einigermaßen geschickt anstellen, dann können Sie da extrem viel erreichen. Dann nehmen Sie so ein vielleicht ganz Beispiel. Es gab lange Zeit in Deutschland die Behauptung, 40% aller Akademikerinnen seien kinderlos. Das lag an einer Erhebungsmethode im Mikrozensus, die gar nicht genau abgefragt hat, die Frauen, wie viele Kinder haben sie denn bekommen, sondern die das auf eine methodisch fragwürdige Art berechnet hat. Und da war ich zuständig als Innenpolitikerin für den Mikrozensus, der bei hat eine gesetzliche Grundlage, und habe gesagt, wir müssen doch dieses Merkmal aufnehmen. Ich kann Ihnen sagen, da habe ich 2 Jahre lang dran gearbeitet, dass die abgefragt wird bei Frauen, wie viele Kinder haben sie geboren. Es galt dann als zu intim, es galt als Bürokratieaufbau, wir wollen doch Fragen streichen. Ich bin für Bürokratieabbau, aber diese eine Frage, die ist so entscheidend für unsere ganze Demoskopie, dass wir die erheben müssen. Und inzwischen erheben wir sie und sehe an, 25% der Akademikerinnen bleiben kinderlos, nicht 40. Also damit bin ich jetzt nie auf der Titelseite der FAZ gelandet. Aber ich sage Ihnen, es ist toll, als Abgeordnete solche Dinge verfolgen zu können und dann noch umsetzen zu können.
Und da sind ja auch Diskussionen, ich will jetzt nicht über Social Freezing oder sowas reden. Und da gab es sogar schon Forderungen aus dem politischen Raum, ich glaube aus von der FDP, so etwas auch über die Krankenkassen zum Beispiel zu unterstützen, um eben Akademikern da was zu eröffnen. Können wir jetzt drüber über Werte sprechen, und als Christ ist es auch nochmal eine Frage, oder ob wir dann Kinder sehr funktionalisieren, aber es ist zumindest es gibt eine Debatte in bestimmten Kreisen über solche Dinge.
Ich weiß, absolut. Wobei ich zum Beispiel gerade diesen Punkt wirklich skeptisch sehe, denn die Chance, dass es dann klappt mit über 40, die ist ja sehr gering. Also man macht den Frauen da ja wirklich was vor, wenn man ihnen einredet, sie könnten sich zwischen 25 und 40 auf die Karriere konzentrieren und dann würde das schon, könnten sie noch 3 Kinder bekommen, von wegen.
Bei älteren Männern klappt das meistens noch, aber sie sind dann meistens zu schwach, die Kinder noch auf den Arm zu nehmen.
Auch das ist auch nicht so doll, wie immer behauptet wird.
Gerd, jetzt wollen wir doch mal bitte den Blick Richtung Europawahl richten, ja?
Ja, Europawahl, ich vertändel mich. Ja, am 9. Juni sind die Wahlen zum Europäischen Parlament. Und es treten einige Parteien an, welche diese EU sogar abschaffen wollen. Wie sehen Sie die Rolle Deutschlands in der EU und welche Reformen halten Sie für notwendig?
Ganz grundsätzlich glaube ich schon, die EU muss darüber nachdenken, welche Themen müssen auf EU-Ebene geregelt werden und welche nicht. Also eine ever closer Union sehe ich nicht. Sondern ich glaube, es gibt Dinge, die kann man auf europäischer Ebene deutlich besser regeln als auf nationaler Ebene, und deswegen sollten wir das tun. Das Thema der Migrationspolitik, wäre eigentlich eines. Bisher hat es aber nicht wirklich gut funktioniert, es auf europäischer Ebene zu regeln. Jetzt gab es da ja im letzten Jahr durchaus einige Dinge, die viele Jahre lang nicht denkbar waren. Vielleicht bekommen wir es ja doch hin, einen gemeinsamen Schutz der EU-Außengrenzen. Also da habe ich sogar eine gewisse Hoffnung. Dann nehmen Sie die Verteidigungspolitik. Auch da bietet sich es natürlich, es drängt sich geradezu auf, dies auf europäischer Ebene zu regeln. Das wird wahrscheinlich das große Thema der kommenden Jahre sein. Aber es gibt eben auch Themen, da braucht es nicht die EU. Also beispielsweise in meiner Amtszeit wollte die EU uns dann vorschreiben, dass wir eine Frauenquote in privaten Unternehmen einführen. Nein, das kann ein Land, ein nationales Parlament schon selbst entscheiden. Und die EU tut sich keinen Gefallen damit, immer stärker solche Regulierungen vorzunehmen.
Ne, das ist spannend, was Sie sagen. Und dieser Blick aus Deutschland auf die EU, ich denke, es geht vielen so. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, nach 5 Jahren wieder da neu mitzugestalten. Sie haben natürlich da eine sehr langjährige politische Erfahrung schon im Hintergrund. Wir haben gerade auch eben über junge Politiker gesprochen. Und ich möchte jetzt gerne mal den Bogen kriegen zu jungen Wählern, denn ich war ziemlich überrascht, als mein 16-jähriger Sohn schon seine Wahlbenachrichtigung nach Hause bekommen hat. Also meine Tochter ist 18, na klar, das hatte ich im Blick. Aber tatsächlich, anders als bei der Bundestagswahl, sind bei der Europawahl auch Jugendliche ab 16 Jahren bereits wahlberechtigt. Meine Frage an Sie, finden Sie das gut und würden Sie generell ein niedrigeres Wahlalter begrüßen?
Bei einigen Kommunalwahlen haben wir das ja auch schon. Ich muss gestehen, dass ich das eher skeptisch sehe. Ich finde, es ist ein Widerspruch, wenn man nicht voll geschäftsfähig ist und bei vielen Dingen noch die Unterschrift der Eltern braucht, aber ausgerechnet diese fundamentale Entscheidung treffen können soll. Es gibt dann ja auch immer wieder Mutmaßungen, dass vielleicht auch bestimmte Parteien sich da besondere Vorteile von versprechen. Allerdings sehen wir auch bei den Jüngeren, das ist ziemlich im Fluss, welche Partei die unterstützen. Also darauf würde ich mal nicht spekulieren. Ich finde es eigentlich vernünftig, da sowohl das passive als auch das aktive Wahlrecht mit der Volljährigkeit zu verknüpfen.
Es ist ja auch ganz spannend für die Lehrer und Lehrerinnen, die uns zuhören, denn die haben natürlich viele wahlberechtigte Schüler dann auch vor sich sitzen. Und wenn wir jetzt auch nochmal da den Bogen kriegen zu unserer Europawahl-Digis, die gibt's ja zum Selbstlernen, aber auch für den Unterricht, ist es ja umso wichtiger, das Thema zu besprechen, um wirklich da auch fundierte Informationen geben zu können. Also worum geht es eigentlich, wofür steht Europa und was kann diese Wahl bewirken? Da sind wir dann eigentlich natürlich auch im Bereich der Demokratie und Demokratiebildung. Die freien Wahlen, die wir haben, sind ja auch ein Ausdruck der Demokratie, in der wir ja zum Glück leben dürfen. Könnten Sie mit wenigen Worten beschreiben, was für Sie Demokratie ist?
Demokratie ist die Herrschaft des Volkes. Sei es in direkten Wahlen oder sei es über Repräsentanten, die entsandt werden. Aber letztlich liegen über die großen Fragen die Entscheidungen beim Volk. Und ich finde, gerade was im Unterricht da so wichtig ist, ist zu vermitteln, dass wir uns in Deutschland sehr stark Demokratie auch über Parteien ausgeübt wird. Und ich würde behaupten, so richtig, also es wird ja viel über Parteien geschimpft, aber so richtig was besser funktioniert, haben wir noch nicht gefunden. Deswegen würde ich mir wünschen, dass auch bei der Demokratievermittlung im Unterricht und wenn es gerade auch um Wahlkämpfe geht, die Rolle der Parteien auch positiv behandelt wird. Modelle wie Juniorwahlen, dass man also quasi Schüler, die verschiedene Parteiprogramme vortragen lässt, dann vielleicht eine Wahl veranstaltet, die auch auszählt. Vielleicht am Montag nach der echten Wahl gibt's dann das Ergebnis für die gesamte Schule. Das kann man ja auch nicht, wird dann bekannt gegeben. Ich finde solche Modelle großartig, denn da erlernt man auch die Funktionsweisen von Demokratie, von Parteien, vielleicht auch von Parlamentarismus. Und dann ist man sehr viel weniger anfällig, auch für dumme Vorurteile, wie zum Beispiel, dass Politiker nicht arbeiten, weil das Parlament immer so leer ist. Also das ist ja der letzte Gähner. Ich merke schon, wenn da quasi in der Jugend eine fundierte Demokratiebildung und Parlamentarismusbildung stattgefunden hat, wie viel man da erreichen kann.
Es ist ja nachweislich, es ist statistisch erwiesen. Schulen und Einrichtungen, die Juniorwahlen anbieten, hat einen signifikanten Einfluss darauf, ob die Familie später wählen geht.
Und zwar je weiter, genau. Und je bildungsferner die Familie ist, umso höher ist dieser Einfluss. Deswegen habe ich auch das Modell Juniorwahl immer sehr unterstützt. Ich glaube, da, und dann sollen die Lehrer auch ruhig vermitteln, dass es auch Spaß macht, sich mal politisch zu fetzen, nicht? Also der eine sagt so und der andere so, und da kann man auch mal in die Vollen gehen. Also wir haben ja oft so eine Konsenssoße und wir müssen uns immer irgendwo treffen. Nö, man kann auch mit unterschiedlichen Meinungen nach Hause gehen. Völlig in Ordnung. So macht Demokratie ja dann auch Spaß.
Habe ich gerade durch, aber
bitte?
Wir haben gerade alle Wahlomat gemacht in der Familie.
Ah, hoffentlich hat es
geholfen. Es gibt noch einiges.
Ja, wir auch.
Einiges zu klären. Nein, das hält man aus. Das muss man, die Debatte muss man führen. Wenn ich in der Schule, aber eben auch in der Familie mit den Kindern unter Partnern einfach sich nochmal auszutauschen, wofür stehst du, ne? Was eben nicht passieren kann, was ich eben auch gehört habe, dass Schulen haben Juniorwahl gemacht und weil das Ergebnis eben nicht gepasst hat, haben sie die Ergebnisse nicht veröffentlicht. Und wir wissen alle, es geht um eine Partei, die sich Alternative nennt, aber keine Alternative ist.
Ja, ist mir völlig klar und das ist wirklich erbärmlich und was man damit auch den Schülern vermittelt, das ist unsouveräner geht's nicht, würde ich sagen.
Ja, man vermittelt ihnen sofort, aha, das, was sie auf TikTok hören, wir sind hier die Underdogs und wir machen eigentlich die wahre Politik. Naja, die Schule veröffentlicht das jetzt nicht. Also das ist eigentlich genau das fehlt. Nein, es muss die Debatte geben dann darüber, warum fallt ihr auf solche Parolen rein? Oder was triggert euch? Oder dass man sich damit ganz konstruktiv auseinandersetzt und sagt, es gibt andere Möglichkeiten und darüber müssen wir reden. Bleiben wir beim Thema Schule. Sie haben selber 3 Kinder. Das Mindest für Gäste haben wir mittlerweile festgestellt.
Das ist ein sehr kinderreicher Podcast. Das ist sehr schön.
2 davon im schulpflichtigen Alter. Wie erleben Sie die Schulzeit Ihrer Kinder? Und finden Sie, dass das Thema Themen wie Demokratiebildung genug Stellenwert haben?
Also grundsätzlich erlebe ich eine positive Schulzeit unserer Kinder. Wir haben uns natürlich auch genau überlegt, auf welche Schulen wir sie schicken. Unsere Grundschule, das ist hier die örtliche, die ist ganz solide, das läuft alles gut. Da findet noch viel klassischer Unterricht statt. Und ich muss ja sagen, ich finde ja gut gemachter Frontalunterricht, ich benutze mal das böse Wort, ist etwas, was wirklich ganz, wo die Kinder unglaublich viel bei lernen können, was auch ich sehr positiv in Erinnerung habe. Für unsere große Tochter haben wir uns dann für das altsprachliche Gymnasium entschieden. Und auch da findet quasi eine ziemlich klassische Wissensvermittlung statt, von der ich aber viel halte. Was Demokratiebildung angeht, auch da halte ich zum Beispiel alles, was auch Funktionsweisen vermittelt, für so wichtig. Also ich habe auch als Abgeordnete viele Schüler in Planspiele im Deutschen Bundestag begleitet. Und dann gehen die in unterschiedliche Fraktionen und dann versuchen sie, ihre Anträge durchzubringen und dann gehen sie mit Geschäftsordnungstricks rein. Also die werden ja innerhalb eines Tages, werden die ja richtig da angefixt und man merkt, dass sie quasi verstehen, wie hier dieses Ringen funktioniert. Ich finde das ganz großartig. Wo ich immer sehr drauf achte und durchaus auch mal eine Mutter bin, die sich, wenn sowas ist, dann auch mal zu Wort meldet, ist, wenn ich das Gefühl habe, Moment, hier werden Grenzen überschritten, zum Beispiel des Beutelbacher Konsenses, was politische Bildung sein soll. Da soll nämlich eben nicht so getan werden, als sei eine politische Haltung quasi das objektiv Richtige, sondern da sollen immer die Vielfalt an Meinungen vermittelt werden. Und da sind selbst die traditionellen Schulen, auf die meine Kinder gehen, nicht ganz vorgefeit, gerade weil ja auch oft externe Partner herangeholt werden. Und da ist dann teilweise, finde ich, dann schon recht sportlich, was dann da erzählt wird. Also eine Tochter kam irgendwann nach Hause und hatte so ein Nachhaltigkeitsumweltprojekt und kam mit der Mitteilung nach Hause, wenn wir so weiterleben wie bisher, dann wird die Erde, wenn sie groß sei, nicht mehr bewohnbar sein. Das ist natürlich Quatsch. Und ich finde es ganz schlimm, so eine Angstpädagogik zu versuchen, die Kinder so maximal mit solchen apokalyptischen Szenarien zu verängstigen, um quasi das richtige Verhalten, damit hofft man ja, hervorzurufen, geht gar nicht. Allerdings ganz neu ist es auch nicht. Ich habe in meiner Jugend, musste ich gut rum Pausewang die Wolke lesen. Das waren ja ähnliche Angstszenarien. Und grundsätzlich, ich möchte keinen Staat, der seinen Bürgern bewusst Angst macht, um sie zu versuchen, das richtige Verhalten hervorzurufen. Das geht gar nicht.
Ja, das motiviert auch nicht zum Selbstlernen, obwohl...
Es stumpft auch ab inzwischen, gähnen die nur noch, wenn sie wieder hören, dass die Erde nicht mehr belebbar sein wird. Also es führt gerade zum Gegenteil, nicht? Was erreicht werden soll.
Gehen wir in die Metaebene. Angst oder schwarze Pädagogik hat nie geholfen. aber widerspreche ich Ihnen, die findet man leider oft, auch sehr oft auch im Frontalunterricht. Wir haben selbst argumentiert mit ihrem Planspiel, wo die Schülerinnen und Schüler eben lernen und eben auch in die Welt gehen, in den Bundestag. Sie sind ja nicht Lehrerin, aber eben auch Menschen treffen, die im wahren Leben stehen und dann mit denen
absolut,
sie auch lernen
haben können. Wir brauchen vieles. Der Punkt für Sie.
Danke.
Was ich aber noch sagen kann zu tollen Lehrern. Ich zum Beispiel, meine Lehrergeneration war ganz, gerade in den Fächern, wo ich so meinen politischen Geist ausgelebt habe, nicht Deutsch, Geschichte, Sozialkunde, das waren alles alte 68er, das waren lauter Linke. Und ich kam super mit denen klar, denn die haben Respekt, die haben sich gefreut, dass ich überhaupt politisch drauf bin und mich interessiere und haben komplett mich inhaltlich respektiert. Und genau das wünsche ich mir gerade auch für den heutigen politischen Unterricht.
Ganz spannend. Jetzt haben Sie mich schon ein bisschen meine nächste Frage vorweggenommen. Wir hatten über die jungen Politiker gesprochen. Wir haben gesagt, wir haben die Wähler und jungen Politiker von morgen schon jetzt in den Klassenzimmern sitzen. Wir haben über die Europawahl gesprochen, über Demokratiebildung. Und ich hätte jetzt gerne abschließend tatsächlich noch von Ihnen gewusst, welchen Wunsch haben Sie denn ganz persönlich für die Zukunft der Bildung?
Dass es uns wieder nochmal deutlich besser gelingt, bei jedem Schüler sein Potenzial auszuschöpfen. Ich glaube, dass wir da sowohl im unteren Ende der Leistungspyramide als auch ganz oben, dass uns das nicht besonders gut oft gelingt. Und wenn wir das wieder hinbekämen, stärker in ihren unterschiedlichen Begabungen, Talenten, auch in ihren Unterschieden, ob sie jetzt intellektuell oder eher praktisch begabt sind, die Schüler da abzuholen, dann wäre sehr viel gelungen. Und wenn wir es dann noch schaffen, einen gewissen Grundkanon an Wissen zu vermitteln, von dem ich schon glaube, den braucht eine Gesellschaft, um sich untereinander verständigen zu können, auch dann hätten wir nochmal sehr viel erreicht.
Vielen herzlichen Dank. Sie haben schon gesagt, Sie sind auf X, heißt das heute, ich bin da selber nicht unterwegs, X, ja, unterwegs, aber wo kann man, Sie sind ja nicht mehr aktive Politikerin.
Eine Website habe ich auch noch.
Also dann kann man sich da informieren. Und Sie sind ja auch publizistisch sehr aktiv. Also da einfach nochmal nachlesen, was Dr. Christina Schröder in Sachen Politik in Deutschland zu sagen hat. Sich vielleicht auch darüber streiten, aber sie lebt es ja selber vor. Sie hat sie uns ja beispielhaft erklärt. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Wir haben viele Punkte angesprochen. Ja, vielleicht ergibt sich ja nochmal eine Möglichkeit für ein zweites Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen auch herzlich. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank von unserer Seite und alles Wissenswerte rund um Sie verlinken wir natürlich direkt in den Shownotes. Da kann man dann direkt nachschauen und ja, Sie klicken und finden.
Nachgedacht.
So Gerd, jetzt haben wir aber hier die volle Seite Demokratie, Demokratiebildung rund um die Europawahlen bekommen. Wow, also ich finde ein Gespräch mit ganz viel Input, mit natürlich unheimlicher Erfahrung, jahrelange Erfahrung von vielen Perspektiven hat Christina Schröder die Themen betrachtet. Wie geht's dir jetzt nach dem Interview mit ihr?
Naja, den einen oder anderen Politiker, die Politikerin kenne ich und es ist immer so, es gibt so ein öffentliches Bild und es gibt natürlich das private Bild. Wir waren hier so in der Zwischenwelt unterwegs.
Ja.
Und das Reden und der Austausch eben das Wichtigste ist, weil das relativiert irgendwelche Vorurteile. Sie hat es ja selber auch auf den Punkt gebracht. Und sie hat es auch da an der Stelle auf den Punkt gebracht, dass sie sagt, wir brauchen eben auch Debatten. Und das halten wir in der Gesellschaft manchmal nicht aus. Das heißt, ich sage mal immer, dieser Stammtisch, also was früher der Stammtisch war, ist ja heute X oder TikTok. Wo denn jeder meint, er weiß, wie Dr. Christina Schröder tickt oder Friedrich Merz oder Ricarda Lang oder Philipp Amthor, verschiedenste andere, über die man dann herziehen muss, die man diffamieren muss. Und das ist eben nicht eine Debatte. Auf der anderen Seite zeigt es, die Menschen sehen sich natürlich auch auf eine Diskussion. Also dort, wenn Politikerinnen und Politiker in die Kontroverse gehen, also aus dem Medium heraustreten und man mit ihnen in den Kontakt kommt, in den Austausch, das ist natürlich das beste Futter für die Demokratie, miteinander reden und unterschiedliche Meinungen aushalten, so wie sie es vorlebt mit ihrer Freundin.
Ja, das fand ich auch ganz interessant, ne? Direkt am Anfang zu sagen, dass meine beste Freundin ist bei den Grünen. Und das ist ja auch total schön. Das ist ja genau das, was wir vorleben sollten, dass diese Freundschaften und persönlichen Beziehungen natürlich parteiübergreifend sein müssen. Das ist doch ganz klar. Und nur wenn man bei verschiedenen Themen dann unterschiedliche Ansätze und Meinungen verfolgt, bedeutet das ja nicht, dass die Freundschaft darunter leidet, sondern, wie sie auch deutlich gemacht hat, diese Lust am Diskutieren, die strahlt ihr auch so aus jeder Pore, finde ich. Also sie hat richtig Lust darauf, sich auseinanderzusetzen und natürlich auf einer demokratischen, verbalen Ebene da zu diskutieren und für ihre Meinungen auch einzustehen. Und ich habe so den Eindruck bei ihr, sie ist ja eine sehr gestandene Frau, jetzt wie gesagt knapp so alt wie ich, 47, 46 ist sie, glaube ich. Und sie lebt das, was sie kommuniziert. Sie lebt das komplett, das ist ihre Lebenswelt und die vertritt sie. Und ich finde, das gelingt ihr auch sehr deutlich und sehr versiert und sehr auf den Punkt.
Also wir haben viele Sachen angesprochen. Klar, muss man nicht alles teilen.
Nee.
Da sind wir wieder in der Debatte.
Ja.
Also das Thema Wahleintritt ist ja ein verfassungsrechtliches Thema. Da argumentieren übrigens, das gibt es übrigens in allen Parteien, dass das sehr unterschiedlich gesehen wird. Klar, ich sag mal, nennen wir es jetzt nochmal im linken Spektrum, weniger vertreten als im, sag mal, noch, wenn man so weiter mal nach konservativ kommt.
Ja.
Aber das ist eben die Frage, passt das mit der Verfassung überein? Und sie hat es ja eigentlich begründet mit der Geschäftsfähigkeit.
Mhm.
Und die Frage muss geklärt werden. Also es könnte ja umgekehrt die Debatte sein, ist die Geschäftsfähigkeit mit 16 Jahren?
Mhm.
Und dann ergibt sich das. Und dann sind es, bei den Kommunalwahlen sind es ja die Landesverfassungen, die sowas regeln. Da bin ich anderer Meinung. Ich glaube schon, dass es die Demokratie stärken würde. Es sind auch nicht so, man muss fairerweise sagen, es sind gar nicht so viele Stimmen, die jetzt für die Parteien dazukommen. Aber es muss verfassungsrechtlich geregelt sein. Und da hat sie den Punkt.
Ja, und es sind für uns natürlich vor allen Dingen viele Stimmen, die in unseren Klassenzimmern sitzen. Das muss man ja ganz deutlich mal sagen an der Stelle. Und die große Verantwortung auch, die wir da als Lehrer und Lehrerin tragen, um da wirklich ein offenes Bild der Demokratie auch abzubilden. Aber dafür haben wir ja auch als Unterstützung unsere Digis, die da wunderbar helfen können. Da haben wir ja, sind wir auch im Bereich Demokratie richtig gut aufgestellt. Also wenn man da mal in die Digitek guckt, da findet man schon ganz, ganz viel Material, was da wirklich unterstützen kann. Also ich fand sie klasse als Person und Sprecherin und Interviewgast, wie du sagst. Das heißt nicht, dass wir jetzt mit allem hundertprozentig konform gehen müssen.
Muss man nicht.
Ne? Aber trotzdem, was sie so an Einblicken geben konnte, denke ich, das war jetzt schon wirklich interessant.
Ja, meinungsstark. Ist ja ein Mensch mit einer klaren Meinung. Mhm. Und da kann man sich, mit dem kann man sich auseinandersetzen. Die ist jetzt nicht ausgewichen.
Mhm.
Das ist ja oft das Problem. Entweder hat man diese ganz Extremen, die ich vorher beschrieben habe, die sich dann über so ein Medium auslassen.
Ja.
Also, wo eine gewisse Anonymität dazukommt.
Mhm.
Oder wir haben dieses andere Politik, das muss ich sagen, davon bin ich echt wirklich genervt, wenn ich auf Talkshows sehe. Ich höre das, wir nehmen das wahr. Es ist in unseren Überlegungen. Also, Freunde, also bitte streicht das aus. Wir wollen sowas nicht mehr sehen.
Wir wollen das auch nicht hören.
Karin Miosga möchte, und auch Karin Miosga möchte das nicht hören. Der Zuschauer erwartet nach einem aufregenden Tatort, erwartet noch mehr Spannung und nicht eine Schlaftablette.
Klare Kante.
Und das geht an alle.
Ja, ja, da hast du recht. Ein hehrer Wunsch. Ich weiß nicht, ob das passieren wird.
Ich höre sie.
Ja, ich höre dich auch. Ja,
wow.
Ich höre dich auch, Gerhard. Ich höre dich laut und deutlich. Aber das ist ja trotzdem immer die Frage, wie wird wirklich die eigene Stimme und die Aussage auch vernommen? Jetzt haben wir gerade wieder am 9. Juni die Möglichkeit, da bei der Europawahl unsere eigene Stimme hörbar zu machen. Ich denke auch mit das Wichtigste an der Stelle wirklich zu kommunizieren, geht wählen, nutzt dieses demokratische Wahlrecht, was wir haben. Das muss natürlich auch first and foremost in die Schulen hineinkommen, die Botschaft.
Mit einer besseren Botschaft können wir nicht aus diesem Podcast gehen. So machen wir das.
So machen wir das. Wir hören uns nächste Woche wieder und wir freuen uns über euer Feedback, alle weiteren Informationen, wie ihr uns kontaktieren könnt, wo ihr sofort die passende Digi für euren Unterricht findet. Und wenn ihr Lust habt, bei Christina Schröder nochmal vorbeizugucken, ist alles direkt verlinkt in den Shownotes. Gerd und ich sagen Tschüss und bis nächsten Dienstag bei Hey Digis, so geht Lernen heute.
Und nicht vergessen, unseren Kanal abonnieren und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Folge.
Das war Hey Diggis, der Bildungspodcast mit Viola Patricia Herrmann und Gerd Mengel. Immer dienstags auf allen Podcast-Plattformen.